Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität. Von Alexander Palke und Manuel Möbius.
Tja, und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Oder auch, was gibt's noch für Möglichkeiten? Gar nicht mehr so viele. Guten Vormittag, guten Nachmittag vielleicht. Oder guten, man könnte schon sagen, guten ganz frühen Morgen. Oder ganz blöd gesagt, guten ganz frühen Abend. Ja, wir sind hier wieder im Podcast. Und wir reden heute über die Wünschelrouten. Was hat's denn damit auf sich? Das ist eine wirklich spannende Frage. Denn die Wünschelroute ist ein einfaches, aber gleichzeitig auch faszinierendes Werkzeug, das seit Jahrhunderten schon von Menschen verwendet wird, um verborgene Informationen aus der Umgebung wahrzunehmen. Insbesondere solche, die nicht mit den normalen Sinnen erfassbar sind. Ja, und da werden natürlich Wasserquellen gesucht, zum Beispiel die Wassersuche, aber natürlich gibt es auch viele, viele weitere Dinge, zum Beispiel, das sagt uns jetzt gleich unser Wünschelrouten-Experte Manuel Möbius. Ich grüße dich, mein Lieber.
Ja, einen heel guten Mittag, so wie die Holländer noch sagen würden. Ja. Also die haben den Mittag noch mit drin. Das Witzige ist, so ein bisschen so Good Afternoon, was die Engländer sagen, dass also um 12 Uhr so die Klappe fällt, wo man entweder Good Afternoon sagt, was dann bis zum frühen Abend geht, oder bei den Holländern halt dieses gute Mittag geht auch bis in den frühen Abend hinein. Also man sagt es da tatsächlich auch noch um 16.30 Uhr, was ich sehr merkwürdig finde, für meinen oder für unseren deutschen Geschmack. Ist genauso wie in Spanien, Buenos Dias, Buenos Tardes, das sagt man dann auch den ganzen Nachmittag und dann, ich glaube auch sogar in den Abend. Gibt es irgendwie guten Abend auf Spanisch? Du bist ja so ein Spanien-Experte. Sagen die guten Abend?
Ja, die sagen guten Abend. Bonoit.
Bonoit. Eigentlich. Ah, Bonoit. Bonoit. Das klingt aber jetzt wieder brasilianisch. Auf jeden Fall. Das klingt ja schon fast.
Jetzt werden mich ja wahrscheinlich einige hier steinigen. Das ist portugiesisch gewesen. Ich entschuldige mich in aller Form.
Das war portugiesisch. Du, alles gut? Alles gut. Ja, Buenos noches, sagen die zu guten Bonus Abend. Notches.
Also ja, natürlich.
Sehe ich jetzt gerade. Ich muss es aber gerade noch mal googeln, weil ich habe es selber nicht mehr im Kopf gehabt.
Da habe ich mich jetzt unbeliebt gemacht bei meinen lieben Spaniern. Ich bin so gern bei euch im Urlaub. Nehmt es mir nicht übel.
Das gleichst du wieder mit Dos Cervezas wieder aus, mein Lieber.
Ich gleiche das wieder aus und ich habe erst neulich gehört übrigens, das große Missverständnis, das immer noch zwischen Deutschen und Spaniern herrscht, ist, dass die Deutschen immer noch denken, die Spanier machen Siesta um 14.30 Uhr, was gar nicht mehr so in der Realität stimmt, oft, vor allem nicht in den Städten, und die Spanier denken von den Deutschen, dass hier alles perfekt funktioniert, also das sind so die zwei Missverständnisse.
Ja, wenn Spanier mit der Deutschen Bahn nach Deutschland kommt, dann wird er merken, dass nicht alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Genau. Also der Talgo in Spanien ist pünktlicher.
Digitalisierung wird schon viel weiter. Dort gibt es zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, in der Verwaltung oder in Behörden keinen Stempel mehr. Ja? Das ist bei uns noch ganz anders.
Also wir haben ja auch noch Faxgeräte und wo ich aber sagen muss, jetzt komme ich wieder und wo alle Leute jetzt schlagen Leute bei mir vielleicht die Hände im Kopf zusammen. Ich liebe Faxgeräte und ich habe selbst immer noch eine Faxnummer, die ich auch betreibe, von der ich auch Faxe verschicke an Behörden, weil das Schöne ist ja, die Behörden haben auch noch alle Faxe hier in Deutschland. Und das ist für mich der schnellste Weg, weil per Brief, man weiß ja, dass die Deutsche Post sagt, ja, wir machen jetzt 4-5 Tage draus. Dauert es länger. Per E-Mail wird es nicht akzeptiert, was ich ein bisschen schade finde, weil wir nicht diese gesicherten Postfächer haben, was die Dänen übrigens haben. Die Dänen haben so eine ID, da hat jeder Bürger eine Mit-ID und mit dieser ID kann man sich auch ein Postfach anlegen, also ein E-Mail-Postfach, was dann auch rechtssichere E-Mails schickt, was wir mal mit der DE-Mail probiert hatten, was in Deutschland aber dann leider gescheitert ist. Schade.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil Manuel und ich ja auch uns keine, wir haben ja auch keine Messenger oder so, also wir faxen uns den ganzen Tag gegenseitig zu, auch die Vorbesprechung für den Podcast und so machen wir alles per Fax und ich finde es sehr schön eigentlich, es macht sehr viel Spaß, es ist auch viel schneller. Warum sollten wir da irgendwie umsteigen?
Das ist unnötig. So, und das Schöne ist ja, dass du, wenn ich dir, heute habe ich ja das Skript dir gefaxt, die 22 ja. Seiten, dass du das dann immer einscannst und dann auf deinem Computer anzeigst als PDF. Ja. Das finde ich cool.
Ja, und ich finde das schön. Und auch zum Geburtstag gratulieren wir uns auch per Fax und so. Es ist wirklich, wir machen das einfach traditionell.
Das haben früher tatsächlich Leute gemacht. Also die haben per Fax gratuliert. Oder auch kondoliert. Also da.
Kondoliert, ja. Das, genau, das ist auch wirklich eine spannende Sache. Nee, ist ja auch legitim. Nee, aber ich finde es gut. Ich finde es gut. Aber die Wünschelruten wirken ja auch so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, aber sind sie gar nicht. Ne? Haben an Aktualität, weil wir ja der Podcast für moderne Spiritualität sind. Haben sie nichts eingebüßt, oder? Also man deckt immer noch viele spannende Sachen auf.
Also die Wünschelrouten sind, so wie die Faxgeräte, die sind immer noch in der analogen Zeit geblieben und bleiben auch, egal wie wir uns digitalisieren, immer noch für uns wichtig. Und das Schöne ist ja, jeder von uns, der jetzt interessiert ist an diesem Thema, kann das auch mitmachen. Denn wir haben nachher natürlich wie immer ein paar schöne Praxistipps, wie man mit der Wünschelroute umgehen kann, was man finden kann und wie man das genau macht als Anfänger. Also heute bleibt es spannend. Wir werden erstmal so ein bisschen in die Geschichte eintauchen, wie immer. Und dann kommen die spannenden Momente, wo jeder was draus machen kann. Ja, Wünschelrute, was ist das? Ganz einfach, ist so eine Art Zweig oder Haselstrauch. Kann auch eine Weide oder Buche sein. Entweder Y-förmig, das kennt man ja. Oder man kann auch Metallstäbe oder Antennen verwenden. Also L-förmige Winkelruten nennt man die dann. Oder Pendel, die da zum Einsatz kommen. Und das Ganze sieht so aus, der Routengänger hält die beiden Enden des Y-förmigen Stabs locker in den Händen, also das Y sozusagen mit den Öffnungen in den Händen und der Stab, der dann hinten rausgeht, praktisch nach vorne. Und wenn er sich bestimmten Zonen nähert, dann beginnt die Spitze der Wünschelrute sich zu bewegen, entweder nach oben, nach unten oder zur Seite. Und diese Bewegung, die ist jetzt nicht rein mechanisch erklärbar, denn das ist etwas, man bewegt die Wünschelrute ja nicht, sondern es ist eine Art energetischer Impuls, den der Mensch empfängt und über minimale Muskelreaktionen, oft unbewusst, in die Bewegung der Route überträgt. So sagt man es zumindest. Aber natürlich werden erfolgreiche Wünschelroutengänger und die davon auch überzeugt sind, behaupten, nein, das ist nicht man selber, sondern es bewegt sich irgendwas in der Route. Auf jeden Fall, wenn man selbst derjenige ist, der die Wünschelroute bewegt, dann sind das sogenannte idiomotorische Effekte, die man auch kennt vom Pendeln, die das Pendeln auslösen sollen. So ist jetzt zumindest mal die wissenschaftliche Seite. Spirituell wird das Ganze natürlich auch nochmal etwas anders dargestellt, und zwar als Verlängerung der Intuition oder sogar als Antennensystem des feinstofflichen Körpers. Und da tritt der Mensch in Resonanz mit bestimmten Schwingungen oder Feldern in seiner Umgebung, sei es jetzt Wasser, Erdstrahlen oder auch elektrische Felder. Und die Route dient dazu als sichtbares Werkzeug, das diese Resonanz sichtbar macht. Und viele sagen, dass die Arbeit mit der Wünschelrute eine Art inneres Ziehen oder ein energetisches Kribbeln auslöst, also so eine Art Körpersignal, das dann aber die Route verstärkt und auch gespiegelt wird. Und die Bewegung der Route ist in diesem Fall nicht das Entscheidende, sondern der Ausdruck dessen, was der Mensch energetisch wahrnimmt. So, und wie nennt man diese Lehre von Strahlung und Schwingung? tatsächlich Radiästhesie. So, also abgeleitet von Radius, also der Strahl, und Ästhesis ist die Wahrnehmung, also Radiästhesie. Und diese Lehre beschäftigt sich halt mit Strahlungen und Feldern, die von Menschen, von Orten oder auch von Objekten ausgehen können. Und dabei unterscheidet man zwischen den geopathogenen Zonen, das sind also Wasseradern, Gesteinsverwerfungen, Gitternetze, wie auch das Hartmann- oder das Curry-Gitter, wo wir uns gleich noch näher mit befassen werden. Dann gibt es die biologischen Felder, das ist Aura oder auch die Chakren, und technische Störquellen, zum Beispiel auch Elektrosmog. Und der Routengänger, der fungiert ja als eine Art Sensor, der diese Felder bewusst oder unbewusst aufnimmt. Und die Wünschelrute ist also ein Instrument, das diese subtile Wahrnehmung unterstützt, sichtbar macht und hilft, sie präziser zu lokalisieren. Und nicht jeder Mensch reagiert da gleich stark auf diese Felder. In vielen spirituellen Schulen heißt es, dass diese Fähigkeit, mit der Wünschelrute zu arbeiten, auch mit der eigenen energetischen Sensibilität zusammenhängt. Also wer innerlich still wird, offen für seine Intuition ist und mit einer klaren Absicht arbeitet, kann die subtilen Impulse leichter empfangen. Und deshalb ist das Routengehen oft mit Meditation, Erdung und Achtsamkeit kombiniert. Also kann man hier aus spiritueller Sicht sagen, ist die Route weniger ein technisches Werkzeug, sondern eher ein spiritueller Partner, der mit dem Bewusstsein kooperiert. So, gehen wir nochmal kurz zur Wissenschaft, die das natürlich alles sehr skeptisch sieht. Und da gibt es auch kontrollierte Studien, wo es bisher keinen eindeutigen Beweis für die Existenz einer spirituellen Wünschelroutenwirkung gibt, die also über den idiomotorischen Effekt hinausgeht. Also Kritiker führen auch an, dass die Trefferquote von Routengängern unter Laborbedingungen nicht signifikant besser ist als der ganz normale Zufall. Befürworter, die kontern aber, dass die Wünschelrute stark vom Bewusstseinszustand und der Absicht und der Verbindung zwischen Mensch und Umwelt abhängt, also von Faktoren, die in einem sterilen Labor natürlich schwer herzustellen sind. Und in der spirituellen Perspektive geht es eher weniger um die Beweisbarkeit, sondern um die Erfahrbarkeit und Einfühlung. Und ich kann kurz sagen, ich habe mit einer Wünschelrute tatsächlich mal bei Paul Meek gearbeitet. Das waren so zwei Antennen, also es waren L-Routen. Und da wurde getestet, ob eine Person in der Lage ist, sich energetisch zu öffnen. Und da hat man eine Person vor sich gehabt, auf die man zugegangen ist. Und die war zuerst ganz normal als Mensch mit seiner Aura, ja, verschlossen oder wie ein normaler Mensch. Da waren die Chakren nicht geöffnet. Da musste man ziemlich nah rangehen, bis diese Tensoren sich nach außen bewegt haben, also diese Schwingung wahrgenommen haben. Als sich dann die Person geöffnet hat, wissen wir schon viel, viel früher, sind diese Tensoren nach außen gegangen. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja ein absoluter Skeptiker und bei mir ist das tatsächlich passiert, ohne dass ich irgendwelche idiomotorischen Bewegungen gemacht habe. Also das ist, aus meiner Sicht, ist es erwiesen, dass es funktioniert, zumindest bei Menschen. Ich habe noch nie Wasseradern aufgespürt. Da bin ich ein absoluter Neuling. Das kann ich nicht sagen, dass ich das könnte. Aber ich kann das aus meinem eigenen Beispiel sagen, bei Menschen, wenn die ihre Aura, wenn die ihr Feld vergrößern, das haben diese Antennen deutlich gespürt. Und auch oft wurde ich vorher nicht darüber informiert, ob derjenige offen oder verschlossen ist, sodass ich also auch keine Chance hatte, da irgendwie da etwas hineinzuinterpretieren und dann doch heimlich etwas zu bewegen. Ja, so sieht das aus. Also die Radiästhesie, die spirituelle Antenne als Instrument. Ja, Jetzt gucken wir mal auf die Fragen. Und die Fragen, die uns natürlich beschäftigen, nochmal, wir gehen jetzt nochmal genauer darauf ein, welche Arten von Wünschelrouten es denn gibt. Und lieber Alex, da frage ich dich mal, ja, welche Arten von Wünschelrouten gibt es denn und wie unterscheiden die sich denn in der Anwendung?
Ja, ich glaube, ganz bekannt ist ja diese, was vielleicht jeder schon mal gesehen hat oder vielleicht auch die meisten im Kopf haben, wenn wir von Wünschelrouten sprechen, ist ja diese Y-Route, die nennt sich auch Astgabel. Aber es ist tatsächlich so, da gibt es viele verschiedene und vor allem muss man wirklich sagen, diese Wünschelrute hat im Laufe der Zeit eine wirklich beeindruckende Entwicklung hingelegt und zwar von diesem ja, berühmten, was die meisten wahrscheinlich im Kopf haben, Y-förmigen Ast, bis hin zu hochsensibel anmutenden metallischen Instrumenten. Also es gibt tatsächlich nicht nur die eine Wünschelrute, das muss man wirklich erstmal vorausschicken. Es existieren eben auch ganz unterschiedliche Formen, Materialien und vor allem auch Anwendungsmethoden, die jeweils auf ganz unterschiedliche energetische oder auch eben radiästhetische, wie du es gerade so schön gesagt hast, Fragestellungen ausgerichtet sind. Also, wir gucken uns an, also erstmal die, fangen wir trotzdem mal mit der bekanntesten an, mit der sogenannten Astgabel, der Y-Route. Sie besteht aus einem elastischen Ast, häufig Haselnuss, Weide oder Buche. Und wird so gehalten, dass die beiden Enden in den Händen ruhen und die Spitze nach vorne zeigt. Vor allem zur Wassersuche und zum Aufspüren von unterirdischen Wasseradern ist es sehr geeignet. Sie wird aber oft im Gehen über ein Gelände verwendet, zum Beispiel bei der Suche nach einem guten Brunnenstandort. Ja, die spirituelle Bedeutung, da muss man sagen, bei der Y-Form wird natürlich eine besondere Verbindung zur Erdenergie zugeschrieben, weil sie ja eben aus einem sehr natürlichen Material besteht. Sie symbolisiert Einfachheit, Erdverbundenheit und auch Intuition. Das Besondere an der Y-Form ist, dass die Spitze nach unten oder nach oben ausschlägt, wenn eine Reaktion auf ein energetisches Feld erfolgt. Ja, und dann relativ empfindlich gegenüber Luftfeuchtigkeit und Spannung ist sie natürlich auch, wenn man sie in der Hand hält. Die L-Route, das ist die Winkelrute, das ist jetzt eine zweite Variante. Sie besteht aus Messing, Kupfer oder Edelstahl in den allermeisten Fällen und die sind jeweils im rechten Winkel dann gebogen. Der lange Schenkel zeigt nach vorne, der kurze wird in der Hand gehalten, oft in einem Hohlgriff oder Röhrchen, damit sich die Rute frei drehen kann. Besonders geeignet ist diese L-Form für das Aufspüren von Erdstrahlen, von Störzonen oder auch von energetischen Grenzen. Auch zur Auramessung, zur Chakrabestimmung oder zur Raumklärung. Sie symbolisiert den Ausgleich und die Feinfühligkeit gegenüber energetischen Strukturen im Raum. Sie wird oft in Verbindung mit Heilarbeit oder auch mit spirituellen Ritualen eingesetzt. Die Besonderheiten der L-Form, sehr feinfühlig und auch sehr schnell in der Reaktion, leicht zu erlernen und durchaus auch für Einsteiger geeignet. Dann haben wir die Einhandrute, der sogenannte Tensor, ja, auch oft verwendet in der Spiritualität, das Wort Tensor. Die Einhandrute besteht aus einem Griff, an dem ein flexibler Draht oder Stab befestigt ist, der vorne mit einer Kugel, mit einer Spirale oder einem anderen Gewicht endet. Sie funktioniert ähnlich wie ein Pendel, nur eben horizontal statt vertikal. Sie wird auch bei spirituellen Menschen sehr häufig angewendet, ist da auch sehr beliebt, zum Beispiel zur Fragearbeit, also Ja-Nein-Abfragen, so wie wir das mit dem Pendel ja eben auch kennen. Aber auch zum Chakrenausgleich, zur Energiefeldanalyse oder zur Feinjustierung von Heilenergien oder bei der Testung von Heilsteinen, Essenzen und Bachblüten. Ja, also die spirituelle Bedeutung, also sie wird als Verlängerung der Intuition auch betrachtet. Besonders kraftvoll, wenn der Anwender bereits eine Verbindung zur inneren Führung aufgebaut hat. Besonderheiten: sie ermöglicht sehr detaillierte energetische Arbeit. Sie zeigt Schwingungen über Oszillation oder Rotation an. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, einen weiteren Wünschelrutenweg zu beschreiten, nämlich den über die Biometer- oder Tensorsysteme. Da kommt jetzt auch eine Kombination von Route und Skala zum Eindruck. Also, da gibt es etwa das Biometer nach Bovis, bei dem energetische Felder in Einheiten messbar gemacht werden sollen. Diese Systeme verwenden oft eine Einhandroute zusammen mit einem Skalenblatt, um Lebensenergie zu quantifizieren. Messung von Schwingungsfrequenzen sind hier von Orten, Menschen, Nahrungsmitteln oder Objekten auch ein Thema. Eher fortgeschrittene Anwendungen in der spirituellen Radiesthesie. Dient zur Quantifizierung feinstofflicher Energie, unterstützt Menschen, die konkrete Werte oder objektive Vergleichsmöglichkeiten suchen. Also, dann gibt es aber auch elektronische Routen und Sensoren, klar, die Entwicklung geht da weiter. Gerade in den letzten Jahren sind einige elektronische Wünschelrouten oder eben auch bioenergetische Messgeräte hier auf den Markt gekommen. Diese arbeiten mit Spannungssensoren, elektromagnetischen Feldern oder eben auch Resonanzmustern. Häufig in der Geobiologie oder bei professionellen Radiästheten verwendet, teils zur Messung von Elektrosmog, Magnetfeldern, aber auch von energetischer Qualität. Umstritten in spirituellen Kreisen ist das sehr wohl, denn sie beruht weniger auf Intuition, sondern eben auf Technik, eine solche Wünschelroute. Das ist nicht immer so angesehen, dennoch werden natürlich auch in spirituellen Kreisen mittlerweile einfach diese technischen Möglichkeiten verwendet, genauso wie es ja auch Apps tun. Also das kann auch wirklich in der Spiritualität hilfreich sein, also einfach zur Bestätigung oder zur Ergänzung der spirituellen Wahrnehmung ist nun aber nicht unbedingt die erste Wahl. Also wir vergleichen nochmal ein bisschen und überlegen nochmal ein bisschen, was ist denn jetzt hier eigentlich wirklich gut. Also die Y-Route, ja, ist super, um Wassersuche oder auch Erdstrahlen, ja, aufzuspüren. Mittelschwer, der spirituelle Zugang ist sehr, sehr hoch, weil die Y-Route einfach sehr erdverbunden ist. Die L-Route, wie gesagt, gut zur Raumklärung, Aura-Messung oder auch um Störfelder zu erkennen. Leicht zugänglich, also nicht schwer und der spirituelle Zugang auch wieder hoch. Jetzt kommt die Einhandroute. Das ist gut für Chakra, für Ja-Nein-Fragen, für Heilarbeit. Das ist eben auch ein Tensor. Die Schwierigkeit ist eher mittel, aber der spirituelle Zugang hier sehr, sehr hoch, weil eben intuitiv. Wenn ihr mit Biometersystemen arbeiten wollt, um die Quantifizierung von Energien festzustellen, dann muss man natürlich sagen, das ist für Fortgeschrittene. Der spirituelle Zugang ist gegeben, aber das ist für Anfänger nicht besonders geeignet. Vor allem ist der Schwierigkeitsgrad auch hier generell sehr hoch, selbst für Fortgeschrittene. Also da muss man schon so ein bisschen ein Freak sein, wie man so schön sagt. Die technische Messung der Elektrosmog, dafür ist die elektronische Routenart geeignet. Die Schwierigkeit ist aber auch hier hoch und man muss sagen, der spirituelle Zugang aufgrund der Elektronik eher gering bis neutral. Wie wählst du jetzt die passende Route für dich aus? Also Anfänger beginnen oft mit der L-Route, weil sie ist einfach zu bedienen und da gibt es sofort Rückmeldung, die Schnelligkeit, aber auch der Erfolg, dass man sofort merkt, da kommt etwas zurück, ist hier sehr, sehr entscheidend. Wer eine starke Verbindung zur Natur und zur Erdenergie spürt, der fühlt sich natürlich zur Y-Route hingezogen. Auch hier gilt, wie bei allen spirituellen Systemen, schaut, wo es euch hinzieht. Der erste aufsteigende Gedanke, das erste Gefühl ist hier entscheidend. Menschen, die jetzt eine ganz feinfühlige Intuition haben, ja, denen würden wir immer die Einhandroute empfehlen. Und für Fortgeschrittene, die mit konkreten Messwerten arbeiten möchten und sich auch leicht wissenschaftlich interessieren, für die ist der Biometer oder das elektronische Gerät auf jeden Fall sinnvoll. Genau, also es ist wie gesagt ein Resonanzthema wie mit allem und du fühlst, was deine Route ist. Genauso wie du fühlst, was dein Kartendeck ist, was dein Orakel ist, was dein Zugang ist zur Spiritualität, das, was dich anzieht, was dich fasziniert, das ist hier auf jeden Fall mal das Richtige. Wir sehen an der Vielfalt der Wünschelrouten, dass das ein Werkzeug ist, das eben mehr ist und viel mehr mittlerweile als ein Aberglaube aus dem Mittelalter. Jede Routenart eröffnet dir einen ganz eigenen Zugang zu einer unsichtbaren Welt. Das Verborgene aufzudecken, das ist doch das, was uns in der Esoterik, nämlich im Verborgenen, ja, seiend auch interessiert. Ja, und es kommt nicht so sehr auf das Material oder die Form an, sondern vor allem auf deine Bereitschaft, dich wirklich einzulassen. Ob du mit Holz, ob du mit Metall oder Energie arbeitest, die Route dient hier immer als Spiegel deines inneren Zustands und deiner Verbindung zum feinstofflichen Feld. So, was kann jetzt mit der Wünschelroute alles aufgespürt werden? Also Wasser, Erdstrahlen, ja, sogenannte Ley-Linien, da kommen wir gleich noch drauf, oder Energiefelder, ja, das ist wirklich faszinierend, weil es ist wirklich alles, was jenseits unserer fünf Sinne liegt, sozusagen. Also die Anwendung ist natürlich vielfältig und während die einen sie eben nur mit der Suche nach Wasseradern in Verbindung bringen, zeigt ein vertiefter Blick, dass sich mit der Wünschelroute eben auch energetische Phänomene aufspüren lassen, die für die spirituelle Entwicklung und das Wohlbefinden von großer Bedeutung sind. So, wir gucken jetzt auf die wichtigsten Anwendungsbereiche, die Wasseradern. Ja, das ist die ganz klassische Anwendung, die bekannteste auch. Ja, denn die unterirdischen Wasserläufer befinden sich oft in 10 bis 100 Metern Tiefe und bewegen sich meist in schmalen Kanälen durch das Gestein. Und warum ist das jetzt relevant? Wasseradern können geopathische Belastungen verursachen, wenn man längere Zeit darüber schläft oder arbeitet. Ich weiß auch noch, dass meine Mutter, als sie früher mal ihre Wohnung renoviert und umgestellt hat, da hat sie dann wirklich auch prüfen lassen, ob es da Wasseradern gibt in ihrem Schlafzimmer. Ja, das werde ich nie vergessen, das war so ein prägendes Ereignis in meiner Kindheit. Das ist genau das, was viele machen. Also Wasseradern aufspüren, damit sie da nicht drauf schlafen müssen. Weil man da eben eine gewisse Unruhe spüren kann. Routengänger helfen oft beim Finden solcher Brunnenstandorte und auch beim energetischen Hausbau. Da haben wir auch das Thema. Und meine Mutter hatte, glaube ich, damals auch einen Experten kommen lassen, der tatsächlich auch mit einer Wünschelroute da im Schlafzimmer gearbeitet hat und das geprüft hat. Und ich glaube, das wurde dann auch tatsächlich wurde dann in den Raum, wo die Wasserader gefunden wurde, wurde dann, wenn ich mich richtig erinnere, einfach ein Esszimmer gemacht. Warum, kann ich aber nicht genau sagen. Wahrscheinlich hat man gedacht, naja, da ist man ja nicht so lange, da hält man sich nicht so lange auf. Wie im Schlafzimmer. Vor allem muss man ja beim Essen nicht schlafen. Genau. Wasseradern sind also ein Träger von Lebensenergie, grundsätzlich also nichts Schlechtes, aber Lebensenergie und Schlafen verträgt sich eben nicht so gut, deswegen wollen das eben viele im Schlafzimmer nicht unter sich haben. Denn dann wird es eben zu einem Störfeld, wenn das Wasser unter Druck oder in Turbulenz fließt. Trotzdem, spirituell betrachtet, wirkt Wasser auch als Informationsträger und beeinflusst das energetische Feld eines Ortes je nach Reinheit und Fließmuster, eben positiv oder negativ. Das Zweite, was ganz gerne aufgespürt wird, sind eben die Erdstrahlen, ja. Die sogenannten geopathischen Zonen, das ist sehr beliebt, dass man das sozusagen aufspürt, denn auch hier können Schlafprobleme entstehen, chronische Müdigkeit, Konzentrationsstörungen oder innere Unfrieden. Und besonders bei Kindern oder feinfühligen Menschen macht sich das bemerkbar. Diese geopathischen Zonen sind Orte, an denen die Energie des Planeten verzerrt ist. Also spirituelle Heiler, die betrachten solche Orte als energetisch verwundet, oft als Folge tiefer geologischer Prozesse oder jahrhundertelanger energetischer Prägung. Ja, die Wünschelrute dient hier zur Bewusstwerdung dieser Felder und zur möglichen Umwandlung durch Ritual, Heilung oder bewusste Platzwahl. Dann die Gitternetze. Da gibt es Hartmann, Curry oder Banker-Gitter. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht jetzt erstmal sehr, sehr bizarr und fremd an, aber das sind eben auch Felder, die sich wie ein energetisches Raster über die Erde spannen. Die bekanntesten sind also das Hartmann-Gitter, das verläuft in Nord-, Süd- und Ost-West-Richtung im Abstand von circa 2 mal 2,5 Meter. Das Curry-Gitter ist eine diagonale Linie mit etwa 3 bis 4 Meter Abstand. Und dann gibt es das Banker-Gitter, eben ein grob maschiger, würfelförmiger Aufbau. Und diese Gitternetze gelten als Träger universeller Energie, können allerdings an Kreuzungspunkten, besonders mit Wasseradern, energetisch herausfordernd wirken. Deswegen Schlaf- und Meditationsplätze auf Kreuzungspunkten, das sollte man kritisch sehen und wird dann eben auch aufgespürt, dass man hier eben, genauso wie man dort nicht schläft, auch möglichst nicht meditiert an solchen Punkten. Die Route zeigt also da auch ganz genau an, wo sich diese Gitterlinien und Kreuzungspunkte befinden und das, somit kann man Schlaf- oder auch Arbeitsbereiche natürlich energetisch optimieren. Also immer Bereiche, in denen wir uns mehrere Stunden aufhalten. Deswegen hat man wahrscheinlich damals das Esszimmer gewählt an so einem Bereich, wo man gesagt hat, Essen am Tisch, das tut man vielleicht eine Stunde maximal, aber das ist dann nicht so störend, wobei ich die Nahrungsaufnahme schon auch einen sehr wichtigen Punkt natürlich sehe als wichtigen Punkt. So, genau, aber es geht noch viel mehr jetzt ins Fachliche hinein. Wir gehen hier in die Tiefe bei unserem lieben Podcast, mein lieber Manuel. Was hat es denn mit den Ley-Linien auf sich? Das sind ja auch energetische Adern in der Erde, oder?
Ganz genau, das sind die großflächigen Energieachsen, die jetzt über weite Distanzen hinweg Kultstätten, Kirchen, Kraftorte und auch heilige Plätze miteinander verbinden. Da gibt es ganz bekannte Beispiele, zum Beispiel die Michael-Linie in England oder auch die Linie zwischen dem französischen Ort Chartres und Santiago de Compostela. Und wie spürt man diese Ley- oder Ley-Linien auf? Ich glaube, es sind Ley-Linien. Da ist der fortschrittliche oder der fortgeschrittene Routengänger gefragt, der diese Ley-Linien aufspüren kann, indem er sich mit den feinstofflichen Ebenen eines bestimmten Ortes verbindet. Und diese Linien sind in der Regel nämlich hochfrequente Energiekanäle. Und diese Ley-Linien gelten als Kraftbahnen der Erde, also ähnlich wie Chakren oder Meridiane im Menschen. Orte auf diesen Linien haben oft ein besonders klares, aufladendes und auch öffnendes Energiefeld. Und viele spirituelle Schulen, die nutzen diese Linien gerade für Rituale, für Meditationen und auch für Heilzeremonien. Jetzt gibt es neben den Ley-Linien aber auch natürlich die Aurafelder, von denen ich eben gesprochen habe. Und zwar die Aura des Menschen, wo es ja auch mehrere energetische Schichten gibt, die Chakren, die man ja öffnen, ausrichten kann oder auch je nach nach seinem eigenen Wunsch auf ein verschiedenes Aktivitätsniveau bringen kann und auch die Heilimpulse oder Störungen im bioenergetischen Feld, die kann man übrigens auch mit den Routen erfassen, um auch zu schauen, ja, wie ist dieser Mensch gerade aufgestellt? Wie kann man ihm energetisch helfen? Man kann also da eine richtige Diagnostik machen, zum Beispiel vor Heilsitzungen schauen, wo ist ein Feld gestört und ja, wo ist der beste, energetisch beste Ort für diesen Menschen, für Meditation, aber auch für den Schlaf oder auch für die Pflanzen zu Hause, fürs Wachstum. Also wir sehen, die Wünschelrute ist hier ganz klar ein Mittel zur spirituellen Kommunikation, die also das Resonanzfeld zwischen Körper, Geist und Umgebung wahrnimmt und sie hilft halt energetische ja, Disbalancen sichtbar zu machen, bevor diese sich energetisch und auch körperlich manifestieren. Und jetzt nicht nur bei menschlichen Wesen, sondern auch bei Gegenständen oder Räumen, wie du ja schon eben gesagt hast, da kann die Wünschelrute auch etwas lesen. Und zwar bei Heilsteinen, Talismanen oder Kristallen, da kann man die Schwingung erfassen, bei Räumen oder Möbelstücken, die auch jetzt energetisch belastet sind, kann man sehen, wo ist die energetische Belastung. Man kann aber auch schauen, wie sind diese Räume oder Möbelstücke aufgeladen und natürlich auch bei Symbolen, Bildern oder Amuletten, die tragen auch energetische Informationen in sich. Also kann zum Beispiel eine Einhandrute anzeigen, wie stark ein Rosenquarz energetisch wirkt oder ob ein altes Möbelstück noch emotionale Spuren in sich trägt. Und ja, ich sitze hier in einem Büro, wo ich einen, kann man wirklich sagen, alten Tisch vor mir habe, den ich noch von meiner Mutter geerbt habe und an dem sie früher ihre Hausaufgaben gemacht hat. Der scheint mir aber energetisch zum Glück nicht negativ beladen zu sein, sonst hätte dieser Tisch schon längst aus dem Fenster geflogen. So muss man es wirklich sagen. Also eine Route macht praktisch sichtbar, welche Schwingung ein Objekt in dein Feld bringt. Und die kann nun wirklich auch anzeigen, ist das ein energetisch unterstützendes, klärendes oder auch belastendes Feld. Und hier kann man auch gucken, entweder in der Raumgestaltung oder auch in der Gestaltung von dir selber, gibt es noch irgendwelche Altlasten, die dich hier problematisch umgeben. So, wir haben natürlich immer wieder auch die kraftortsuchenden Menschen, die Naturheiligtümer suchen, Steinkreise, Tempel, Kirchen, spirituelle Orte, wo vielleicht auch mal Kirchen standen, wo also messbar eine starke energetische Wirkung zu spüren ist, das macht man natürlich auch mit Wünschelruten und so kann man zum Beispiel auch die Energiezentren am Boden finden. Man kann auch die sogenannten Vortexfelder finden, das sind spiralförmige Bewegungen und man kann auch harmonische und disharmonische Energien wahrnehmen und so hilft einem die Wünschelrute einfach in Resonanz zu sein mit einem bestimmten Ort, um auch dort ja, bestimmte Kraft herauszuziehen oder auch Kraftplätze generell zu identifizieren, persönliche Energiezentren zu entdecken oder auch Rituale und Meditationen gezielt zu unterstützen. Also die Wünschelrute als Spiegel der feinstofflichen Welt. Instrument der Resonanz, das Instrument, was dir praktisch anzeigt, was für dich im Moment relevant ist. So, aber jetzt gehen wir in Medias Res, wo alle wahrscheinlich schon drauf gewartet haben. Der Wegweiser Praxistipp und zwar, wie bekomme ich eine Wünschelrute und wie setze ich diese genau ein? Also, wie bekommst du eine Wünschelrute? Da ist natürlich die übliche Empfehlung, entweder in Online-Shops, die sich der Esoterik verschrieben haben. Oder aber auch, es gibt auch noch Geschäfte, esoterische und spirituelle Fachgeschäfte. Dann gibt es Geomantie- und Radiästhesie-Shops. Und es gibt Online-Shops wie die bekannten Shops, die wir ja alle kennen. Entweder die vier Buchstaben, die elektronische Bucht oder die Amazonen, die uns hier helfen können, wo wir solche Wünschelrouten bekommen. Da bekommen wir entweder ganz einfache L-Routen, so circa ab 15 Euro, oder auch hochwertige Einhandrouten oder Tensoren, Preisen schon so zwischen 30 und 80 Euro, oder auch Naturholz Y-Routen, oft handgemacht. Diese kosten so circa 20 bis 40 Euro. Wenn du aber jetzt sagst, ach komm, ich möchte das selber machen, selber bauen, dann hol dir am besten einen frischen Ast von Haselnuss, Weide oder Buche, also circa 40 bis 60 cm lang, in Y-Form. Dann nimm eine scharfe Gartenschere oder ein Messer oder optional auch ein Schleifpapier zum Glätten. Dann suche vor allen Dingen einen Y-förmigen Ast mit möglichst gleichmäßigen Armen. Schneide ihn sorgfältig ab und glätte eventuell die Schnittflächen. Lasse den Ast so circa 1 bis 2 Tage antrocknen, aber nicht zu lange, da frisches Holz besser reagiert, und halte die beiden Enden in den Händen, sodass die Spitze nach vorn zeigt. Und du kannst die Rute natürlich auch noch segnen, räuchern oder energetisch reinigen, um eine bessere Verbindung aufzubauen. Dann ist das Wichtigste nach Vorbereitung deine innere Haltung. Also bevor du mit der Wünschelrute arbeitest, ist es wichtig, dich energetisch und geistig auszurichten. Dafür als allererstes erdest du dich. Stell dich barfuß auf den Boden, spüre deine Verbindung zur Erde. Zweitens, Zentrierung. Atme einige Male tief in den Bauch, komme zur Ruhe. Drittens, Intention setzen. Sage innerlich oder laut: Ich verbinde mich mit der höchsten Weisheit und bitte um klare, reine Führung für meine Arbeit mit der Rute. Viertens, Rute in die Hand nehmen und kurz innehalten und die Verbindung spüren. So, kommen wir zur Anwendung mit der Y-Route. Halte die Enden der Route mit beiden Händen fest, aber nicht verkrampft. Die Spitze zeigt leicht nach oben oder geradeaus. Gehe langsam in kleinen Schritten über ein Gebiet oder um ein Objekt herum. Und achte auf Bewegungen der Route. Sie kann sich nach unten drücken, hochschnellen oder vibrieren. Bei der L-Route halte je eine Route, also dafür brauchst du 2 Routen, locker in der Hand. Die langen Enden zeigen geradeaus, also du nimmst das kurze Ende in die rechte und linke Hand. Die Routen können sich bei Reaktion aufeinander zudrehen, auseinander bewegen oder seitlich ausschwenken. Und du kannst damit sowohl gehen als auch stehen bleiben und gezielt abfragen. Bei der Einhandroute, diese hältst du bitte in der dominanten Hand. Stelle eine Frage wie zum Beispiel: Ist dieser Platz energetisch harmonisch für mich? Und beobachte die Reaktion, ob diese vor, zurück, seitlich oder sich kreisend bewegt. Und wichtig, wiederhole diesen Test 2 bis 3 Mal, um Sicherheit in der Interpretation zu gewinnen, notiere die Ergebnisse und oder arbeite damit Skizzen. Jetzt kommen ein paar Praxisbeispiele, wo du einfach mal schauen kannst oder reinspüren kannst. im Alltag. Und zwar Wasseradern im Schlafzimmer aufspüren. Finde heraus, ob dein Bett auf einer störenden Wasserader liegt, ideal vor dem Einrichten oder Umstellen. Elektrosmogbelastung checken. Reaktion auf WLAN-Router, Stromleitungen, Mikrowellen oder auch Ähnliches überprüfen. Auch bei Radiowellen, wenn du in der Nähe eines Sendemastes bist oder auch Mobilfunkmastes. Ort für dein Bett oder Schreibtisch testen. Finde den Platz im Raum, an dem du am besten schlafen oder konzentriert arbeiten kannst. Gartenplatzierung für Pflanzen. Bestimme, wo Heilpflanzen oder Gemüse besonders gut gedeihen, auf Basis energetischer Harmonie. Belastende Gegenstände identifizieren. Antiquitäten, alte Bücher, Spiegel, prüfe, ob sie emotionale oder energetische Ladungen tragen. Spirituelle und energetische Arbeit. Die Chakra-Testung. Mit der Route prüfen, ob Chakren geöffnet, blockiert oder ausbalanciert sind. Die Aura-Ausdehnung messen. Wie weit reicht dein feinstoffliches Feld? Die Route zeigt dir, wo es beginnt und wo es endet. Heilsteine austesten. Welcher Stein passt zu deinem Energiefeld oder zu einem bestimmten Thema? Kraftplatz in der Natur finden. Lasse dich von der Route zu einem Ort führen, der dich auflädt, ideal für Meditation oder Erdung. Ritualplatz vorbereiten. Finde die energetisch klarste Stelle für Zeremonien, Altäre oder Gebete. Dann kommen wir mal zu den zwischenmenschlichen Themen und auch Entscheidungsfragen. Energetische Verträglichkeit testen. Halte ein Foto oder einen Namen in der Hand. Die Route kann anzeigen, ob zwischen dir und dieser Person Harmonie oder Spannung besteht. Abfragen von Ja-Nein-Fragen. Nutze eine Einhandroute zur intuitiven Entscheidungsfindung, etwa ist dieses Projekt förderlich für mich. Nahrungsmittelverträglichkeit testen. Wie reagiert dein Feld auf bestimmte Lebensmittel, Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel? Dann kannst du auch noch die Raum- oder Ortsarbeit machen, die energetischen Grenzen einer Wohnung erkennen, finde da heraus, ob Räume unterschiedliche Felder aufweisen, hilfreich bei Unruhe oder Schlafproblemen. Und zur Harmonisierung von Störquellen kann es ebenfalls genutzt werden. Du kannst nicht nur aufspüren, sondern mit Ritualen, also Räucherungen, Kristallen oder Symbolen auch bewusst Orte transformieren. Die Route hilft dabei, den Erfolg zu prüfen. So, und die wichtigsten Hinweise sind ganz klar, Feinfühligkeit kommt einfach mit der Übung, also vertraue deiner Wahrnehmung, du entwickelst mit der Zeit eine eigene Sprache mit der Route. Die Neutralität ist hier auch entscheidend, also so weniger Erwartungen du hast, desto klarer ist die Reaktion. Respektiere deine Grenzen, also wenn du dich energetisch leer fühlst, dann leg eine Pause ein und die Route weg. Und notiere deine Erfahrungen. Ein Notizbuch hilft dir, hier Muster zu erkennen und dein Vertrauen aufzubauen. Also wir sehen, die Route ist ein ganz toller Weg, einfach deine feinstoffliche Welt um dich herum, deine Intuition und auch dein Energiefeld deiner Umgebung zu erfassen und zu verbinden und auch auf eine ganz neue Art und Weise hier die Dinge zu erkennen. So, und jetzt, mein lieber Alex, wir haben hier eine wunderbare Checkliste für Anfänger. Das wiederholt jetzt teilweise etwas, was ich eben schon gesagt habe, aber diese Checkliste nochmal so ein bisschen so in einer, wie soll man sagen, stichpunktartigen Auslegung, sodass also jeder Anfänger wirklich eine Chance hat, hier etwas mit der Wünschelroute zu machen. Also was, lieber Alex, muss ich denn als Anfänger alles beachten, damit es gut funktioniert?
Ja, also das Erste, was du schon mal machen solltest, natürlich diesen Podcast hören. Das tust du ja schon.
Erster Schritt. Absolut.
Schon mal geschafft. Haken dran. Also wie gesagt, was brauchst du erstmal? Eine Wünschelrute ist klar, du brauchst, also das haben wir ja alles jetzt schon besprochen, aber entscheide dich intuitiv oder eben auch nach unserem Ratschlag. Welche Art von Wünschelrute ist es? Die Y-Route? Nimmst du die L-Route? Da hast du schnelle Ergebnisse. Das ist natürlich gut, die Einhandroute, den Tensor, Fragezeichen. Also erstmal für dich so nochmal in dich gehen. Wichtig ist auch, jetzt brauchst du einen ruhigen Ort, ohne Ablenkung. Ja, wenn du jetzt in einer Großstadt wohnst, natürlich vielleicht mal ein bisschen rausfahren oder mal gucken. Oder guck, dass du da zumindest einen Ort, wo du dich wohlfühlst, findest, drinnen oder draußen. Ist egal, geht beides. Ein Notizbuch wäre schön oder ein Skizzenblock. Bequeme Kleidung eben auch, in der du dich einfach nur wohlfühlst. Und jetzt ein aufrechter Stand. Offenheit ist wichtig, ganz klar. Die bringst du natürlich mit, das wissen wir. Neugier sowieso, sonst würdest du wahrscheinlich gar nicht anfangen wollen. Und Geduld, das ist auch eine Eigenschaft, die man hier definitiv empfehlen kann. So, die innere Ausrichtung ist der nächste Punkt. Und zwar, versuche dir erst einmal ein kleines Zeitfensterchen von 2 bis 3 Minuten sozusagen zu nehmen, um in die Stille zu kommen, um in der Stille anzukommen. Atme tief ein und erde dich durch bewussten Kontakt mit den Fußsohlen zum Boden. Setze eine Intention, zum Beispiel, ich arbeite zum höchsten Wohl und bitte um klare Führung. Ich arbeite zum höchsten Wohl und bitte um klare Führung. Und dann formulierst du deinen Wunsch oder deine Frage möglichst klar. Wenn du dich für die Y-Route entschieden hast, ja, dann ist es so, dass du beide Enden fest, aber trotzdem locker in beiden Händen halten solltest. Die Spitze zeigt leicht nach vorn oder oben. Spannungen durch leichtes Auseinanderziehen erzeugen, wäre der nächste Schritt. Und dann versuche ruhig und gleichmäßig zu gehen oder stehen zu bleiben. Wenn du dich jetzt für die L-Route entschieden hast, dann halte je eine Route locker in der Hand. Lasse die Routen parallel und gerade nach vorne zeigen. Beobachte, ob du sie drehen, öffnen oder kreuzen kannst oder ob sie das von alleine tun. Ob sie sich drehen, öffnen oder kreuzen. Bei der Einhandroute, dem Tensor, empfehlen wir dir, den Tensor in der dominanten Hand zu halten. Genau, also entweder Rechtshänder bist oder Linkshänder, je nachdem. Dann dir deine Frage innerlich oder laut zu stellen, einfach was dir jetzt hier mehr behagt. Und achte dann auf Bewegungen vor, zurück, seitlich, kreisend. So, erste Versuche und Übungen. Also, der Probelauf mit der Wasserleitung unter dem Boden, das wäre etwas, oder auch der Stromleitung an der Wand. Das kannst du testen. Also, stelle hier eine Schale mit Wasser hin und prüfe Reaktionen. Finde eine energetisch stille und eine aktive Zone im Raum. Experimentiere mit verschiedenen Fragen. Zum Beispiel, ist das ein guter Platz zum Schlafen? Oder ist dies ein guter Platz, um zu arbeiten? Dann geht es um Sicherheit und Überprüfung. Also jede Messung mindestens 2-mal wiederholen. Die Ergebnisse notieren. Ort, Frage, Routenbewegung, Gefühl. Zwischendurch die Hände ausschütteln und bewusst entkoppeln und nicht übermüdet oder emotional instabil arbeiten. Wenn du jetzt unsicher bist, ja, dann versuche das Ganze mit einer neutralen Frage gegenzustecken. Zum Beispiel, zeig mir nein. Ja, also wenn man es beim Pendel auch macht. Ne, beim Pendeln, das stellt man das Pendel ja auch ein, indem man erstmal sagt, zeig mir, was ist ja, zeig mir, was ist nein, zeig mir, was ist rechts, links, oben, unten und so weiter. So. Dann kommt die Energiepflege und die Nachbereitung. Also Route nach der Arbeit reinigen wäre wichtig. Entweder durch Abklopfen, das ist schon ein Sprachfehler, oder mit Salbei räuchern oder mit klarem Wasser abspülen. Dich selbst energetisch klären, zum Beispiel durch Meditation oder Erdung. Dankbarkeit ausdrücken für Führung, Information oder Verbindung. Und Erfahrungen dokumentieren oder mit anderen teilen. So, jetzt gibt es noch einen kleinen Bonus. Also, wenn du etwas dann auf deinem Zettel notieren möchtest, dann tu das bitte, indem du sagst, Wasserader im Schlafzimmer gefunden, machst einen Haken dran, um dich zu motivieren, oder belastetes Objekt identifiziert, Chakra-Blockade wahrgenommen, Haken dran, Kraftplatz im Garten entdeckt, Haken dran, Heilstein getestet, Haken dran, je nachdem, was eben geschehen ist. Oder du dokumentierst auch Ja-Nein-Frage mit der Route richtig beantwortet, Haken dran. Aura eines Menschen oder Tieres gespürt, Haken dran. So, das sind so die entscheidenden Punkte. Und jetzt bleib spielerisch. Die Route arbeitet mit deiner Intuition, nicht mit deinem Verstand. Also erlaube dir auch zu lernen. Erlaube dir auch zu irren, Fehler zu machen, aber auch zu staunen wie ein Kind. Die feinstoffliche Welt öffnet sich denen, die achtsam, demütig und mit offenem Herzen fragen. In welchen spirituellen oder kulturellen Traditionen findet man denn eigentlich das Wünschelrouten-Gen? Das ist auch eine Frage, der wir mal nachgegangen sind. Tja, das ist keineswegs ein modernes Phänomen, das habt ihr ja schon rausgehört. Und es ist natürlich auch kein exklusives europäisches Phänomen. Nein, die Kunst des Aufspürens von verborgenen Energien, Wasseradern und Kraftlinien mit Hilfe von Routen, Stäben oder ähnlichen Instrumenten durch viele spirituelle und religiöse, kulturelle Traditionen ist weit verbreitet. Wir haben jetzt mal geschaut, wo, also einmal bei den Druiden und den germanischen Seherinnen, die sind da sehr bekannt dafür, dass sie eben auch Stäbe oder Zweige zur Weissagung benutzen. In altgermanischen Mythen finden sich Hinweise auf sprechende Stäbe, mit denen Seher Orte aufspürten oder mit Geistern kommunizierten. Im nordischen Schamanismus wurde mit Stecken oder Ästen das Land abgegangen, um Plätze der Kraft zu erkennen. Ja, und da diente die Wünschelrute also das als Kontaktmittel zur Natur und geistigen Wesenheiten und nicht nur als Suchinstrument. Dann, wenn wir mal nach Ägypten gehen, da gibt es den Ba-Stab, ja, und auch die energetische Geometrie. Das sind viele Darstellungen, die man dort findet, von Priestern und Göttern mit stabähnlichen Symbolen, etwa dem Ba-Stab oder dem Was-Zepter. Diese wurden getragen, um mit bestimmten Energien in Resonanz zu treten, vor allem bei rituellen Handlungen und auch in Tempelanlagen. Außerdem ist bekannt, dass ägyptische Baumeister sehr genau wussten, wie Energie durch Räume fließen kann. Also viele glauben, dass sie durch radiästhetische Techniken oder auch Resonanzkörper arbeiteten, um diese Ströme zu erkennen. Einige Forscher vertreten die Theorie, dass der Bau der Pyramiden auch durch das Aufspüren von Erdenergielinien beeinflusst wurde. Eine Praxis, die eng mit dem heutigen Routengehen verwandt ist. Ja, und in China, da gibt es ja das Feng Shui und auch das Qi der Erde, ja. Denn auch das hängt tatsächlich mit den Energieflüssen zusammen. Das Qi ist ja der Energiefluss und steht in China seit Jahrtausenden im Mittelpunkt. Auch wenn hier jetzt keine Wünschelrute im westlichen Sinn verwendet wurden, benutzen Feng Shui-Meister oft Stäbe, Pendel, Kompasse und auch den Luopan, um energetische Qualitäten von Orten zu bestimmen. Also, was sind die Gemeinsamkeiten? Na ja gut, der Fokus auf Lebensenergie Qi, die durch das Land fließt, ähnlich wie eben auch bei den Leylinien. Ziel ist die Harmonisierung von Mensch und Umgebung. Besonders relevant bei Hausbau, Grabstätten und Tempelanlagen. Und in moderner Praxis kombinieren einige Feng Shui-Berater westliche Routentechnik mit klassischer chinesischer Lehre. Auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil da kommen dann beide zusammen. Ja, und wir kommen auch wieder zusammen, wenn ihr mögt, in einer Woche, denn da ist schon der nächste Podcast dran, die nächste Folge. Am Mittwoch um 17 Uhr geht's los und wer es bis dahin nicht aushält, der kann noch die anderen 224 Folgen bis dahin hören. In diesem Sinne sage ich schon mal viele, viele Grüße und ja, nach Berlin und ich freue mich. Es war wieder eine sehr schöne Sendung, mein Lieber.
Ebenso, ja.
Bis später.
Und euch viel Spaß beim Hören der anderen Folgen. Ja. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Wegweiser, der Podcast für moderne Spiritualität von Alexander Palke und Manuel Möbius. Freu dich auf eine neue Folge nächsten Mittwoch.